Ja, wir dürfen herzlich begrüßen Otto Neubauer. Er ist verheiratet, hat 6 Kinder und er ist Leiter der Akademie für Evangelisation und Dialog in Wien. Und er hat uns interessante Gäste mitgebracht.
Ich bleibe gleich mal oben. So, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Weil traditionellerweise schaut er von der Loge herab am Sonntag. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Lieber Herbert, uns verbindet ja, dass wir beide das 20. Forum miteinander haben. Das 20. Forum. Ich muss dir allerdings sagen, lieber Herbert, du weißt, dass der Papst Franziskus sagt, man kann nicht von der Loge, vom Balkon herunter evangelisieren. Nachdem es heute um die Evangelisierung geht, aber auch der Papst steht noch immer wieder auf der Loge, also ist schon okay. Und wenn du dann runterkommst, umso besser. Danke dir, Herbert, auch der Stadt Altötting, dass wir, so wie wir das jetzt schon öfters gehört haben, diesen Berg Tabor, auch wenn wir hier da auf einem ebenen Platz sind, aber diesen Berg Tabor erleben dürfen. Und ich muss sagen, so gefühlt, lieber Jörg Niemeyer, ich denke an deine Predigt, aber ich sage einmal, so gefühlt habe ich den Eindruck, dass wir 20 Mal gehört haben bei diesem Foren, wir waren am Berg Tabor und am letzten Tag, so Freunde, jetzt runter wieder. Und ich muss sagen, lieber Jörg, zur Vernunft kommend, es ist tatsächlich so, dass meine Vernunft mir sagt, es ist sowas von gut, dass wir diesen Berg Tabor haben, dass wir diese Nähe des Herrn verkosten können, dass wir diese Zeit miteinander verbringen, weil wir es so dringend brauchen, dass wir diese Gegenwart des Herrn, dass uns jemand wahnsinnig lieb hat und dass wir das aufdanken können, dass uns jemand lieb hat. Das brauchen wir. Und es ist dieses Lernen für mich, muss ich wirklich sagen, und das bewegt mich auch zum 20. Mal hier, dass ich mir denke, es stimmt, ich darf daran glauben, aber ich brauche es immer wieder neu, es mir zusagen zu lassen. Und ich brauche euch, wir brauchen einander. Und ich werde dann noch Geschwister von der Gemeinschaft Emanuel zu mir bitten, von denen ich lerne, genau diese Erfahrung immer wieder neu anzunehmen. Der Herr hat mich lieb. Er hat mich wirklich lieb. So, das habe ich gelernt mit meiner Vernunft nach 20 Mal. Ich habe aber auch etwas anderes gelernt oder bin in diesem Lernprozess drinnen und eigentlich ist es, man hat ein bisschen so den Eindruck, man ist immer wieder am Anfang. Man fängt immer wieder neu an. Ich weiß nicht, wie es denen geht, die schon oft hier waren. Viele waren schon oft bei diesem Forum. Man hat den Eindruck, man fängt wieder von vorne an. Und es gibt für mich einen Lernprozess, der etwas sehr Entscheidendes bewegt hat. Wir haben auch so einen 20-jährigen Klassiker. Das ist nämlich dieser Vortrag am letzten Tag. Und dieser Vortrag am letzten Tag heißt immer, Freunde, Aufbruch, Mission und bringt Jesus in die Welt. Bringt Jesus in die Welt. So wie Mutter Teresa das immer wieder gesagt, bringt Jesus in die Welt, dort hinein. Wir haben das gestern schon so eindrücklich gehört, auch von Andreas und Niki. Ja, dass wir alle Kinder Gottes sind, dass Gott ja in dieser Welt drinnen ist. Aber es gibt etwas, das mich wirklich sehr, sehr bewegt in diesen 20 Jahren, vielleicht mehr. Dass etwas sich bei mir und, glaube ich, auch bei vielen anderen verändert hat. Wir sagen, wir bringen Jesus in die Welt. Die Liebe Christi drängt uns. Und das stimmt. Aber es gibt etwas, was ich lernen durfte oder lernen musste. Nämlich, dass Jesus schon in dieser Welt auf mich wartet. Jesus wartet schon dort, wo ich hingehen werde. Das mag jetzt vielleicht wie eine Wortklauberei klingen und sagen, ja eh klar, Jesus ist überall. Nein, nein, es ist viel mehr. Es ist genau das, diese Schule, die Mutter Teresa ihren Schwestern lehrt. Ja, ihr bringt Jesus. Aber ihr müsst Jesus entdecken, gerade in den Ärmsten, wo der Herr auf euch wartet. Es ist alles andere als selbstverständlich, es ist eigentlich ziemlich umkämpft. Genau diese Erfahrung, dass wir glauben, dass der Herr in dieser Welt ist. Und es ist interessant, dass dieser Papst jetzt, Papst Franziskus, unermüdlich, und es ist wie ein Drängen, als hätte er keine Zeit mehr, muss er unermüdlich wiederholen. Geht's bitte hinaus, er ist schon dort. Er wartet auf euch. Ich weiß nicht, ob jemand die Morgenpredigten des Papstes verfolgt. Ich versuche es. Das sind die freien Predigten. Und ich glaube, es gibt keine zweite oder dritte Predigt, wo er nicht unentwegt wiederholt, das Vaterhaus ist offen. Es ist für alle da. Kommt's. Schließt niemand aus. Und man hat so den Eindruck, da muss irgendwo ein Problem geben. Warum muss er das so oft wiederholen? Nur weil es ihm ein besonderes sein persönliches Anliegen ist, dem Papst? Da muss etwas sein in der Kirche, wo er merkt, da gilt es, einen Schritt zu tun. Und ich glaube, und das sagt er auch, ich glaube, es gilt, einen Schritt zu machen. Es ist nicht selbstverständlich. Als Jesus mit den Sündern zusammen war, als er den Jüngern erklärt hat, ich bin zu den Sündern gekommen, nicht zum Gerechten. Ich bin zu den Kranken gekommen, nicht zu den Gesunden. Das hat Probleme gemacht. Das war nicht so einfach. Das war nicht so selbstverständlich. Selbst die Jünger bei den Pharisäern so und so. Es war irgendwie schwer. Warum ist der Herr so großherzig? Warum ist er so großherzig? Wir erwarten es vom Herrn, dass er großherzig mit uns ist. Aber warum auch mit den anderen, die so anders sind, die vielleicht unsere Feinde sind, die gegen uns sind, die einen anderen Glauben haben, die gar nichts glauben. Es ist nicht selbstverständlich, aber es gibt da einen eigenartigen Kampf in uns, an diese Großherzigkeit des Herrn für diese Welt zu glauben. Und es stimmt, und ich muss wirklich sagen, das ist ein Lernen. Es verändert den Blick. Es verändert vor allem den Blick, und deswegen hat der Papst ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, weil er gesagt hat, wir brauchen diesen Blick der Barmherzigkeit für diese Welt. Und flehentlich bittet er darum, nehmen wir das einmal ernst, er bittet flehentlich darum, hab Barmherzigkeit mit dieser Welt. Und all diejenigen, so lerne ich es von den anderen auch, Andreas hat und Nike so schön erzählt von einer Geschichte, die äußerlich gar nichts mit dem Christentum zu tun hat. Und trotzdem lernen wir durch diese Geschichte, wie durch das Gute der Herr zu uns spricht. Oder durch das Leiden der Herr zu uns spricht. Wie der Herr uns zuhört in dieser Welt. Und es ist so wahnsinnig überraschend, wie diese, wir können sagen, heidnische Welt auf uns zukommt. Oder durch die Muslime zu uns kommen. Wie geht das? Wie können wir das entdecken? Wie hören wir ihn? Wie hören wir sein Sprechen zu uns? Ja, es stimmt. Wir bringen Jesus in die Welt durch das, was wir im Herzen haben mit ihm. Aber er wartet wirklich. Aber können wir ihn sehen? Können wir ihn hören? Ich habe einen Freund, der ist Atheist, der ist Professor an der Uni für Filmwesen. Wir treffen uns öfter, diskutieren und wir haben uns wirklich, wirklich lieb, kann ich sagen. Eines Tages war er bei uns zum Essen, war mit den Kindern, alle waren versammelt, es war lustig. Und dieser mein Freund, der eben Atheist ist, der ist auch aus jüdischer Familie, ein Jude, also ein nichtgläubiger Jude. Und irgendwie kommst du bei diesem Essen auf dieses Gespräch über das Judentum, über das Volk Israel mit den Kindern und die haben irgendwie realisiert und einer meiner Töchter, war damals 9, glaube ich, sagt dann zu ihm, ah, du bist also von den Juden. Und er schaut sie an und sagt, ja. Dann sagt sie, ja, dann sprichst du ja die Sprache Gottes. Und ich habe mir gedacht, das war jetzt nicht passend. Und er, und das hat mich noch mehr verwundert, reagiert ganz normal und sagt, ja, nicht mehr so gut. Dann habe ich mir gedacht, was wissen die beiden voneinander? Da habe ich gedacht, ja, okay, der rennt jetzt über Hebräisch oder wahrscheinlich. Und witzigerweise haben wir alle gemerkt, und er hat dann noch ein bisschen erzählt, was er halt noch so kann und so. Und wir haben irgendwie gespürt, irgendwas war da jetzt bei dem Essen. Das Essen war vorbei und ich habe wieder mal mit meinem Freund ein langes Nachtgespräch gehabt. Und er hat mir vor allem von seiner Familiengeschichte erzählt, von den Wunden. Das ist sehr spät in der Nacht geworden. Und ich bin nach dieser Begegnung, wir sind aus einem Schweigen zusammengesessen, wurde nichts mehr gesprochen. Und plötzlich habe ich verstanden, ja, durch den hat jetzt der Herr zu mir gesprochen. Genau durch diesen Freund, meinen sogenannten Atheisten. Durch seine Wunden hat er mich angesprochen. Und ich muss sagen, ich war in dieser Nacht sehr beschämt, was ich da erfahren habe von diesem Mann, von meinem Freund. Und ich könnte jetzt Beispiele anfügen von Menschen, die äußerlich nicht Christen sind, die noch nie in Altötting waren oder im Paralimonial oder sonst irgendwo waren, zu denen Gott zu mir gesprochen hat. Aber ich merke doch immer, wie wenig ich hören kann, wie wenig ich das sehen kann. Könnt ihr euch erinnern, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, als der Papst gesagt hat, gar nichts Außergewöhnliches. Papst Franziskus hat gesagt, Gott kann sprechen durch die Atheisten, wenn sie etwas Gutes tun. Ganz Amerika hat sich aufgeregt, wie kann er das sagen? Wir sind so irritiert, dass Gott was Gutes tun kann durch die Welt. Dabei hat er sie doch geschaffen. Wir glauben, dass sie ein Glaubensbekenntnis. Aber irgendwie vergessen wir es. Dass Gott uns anspricht durch die Not der Menschen. Dass er es ist. Und dass wir uns freuen dürfen, wie viel Gutes der Herr in dieser Welt macht. Wirklich, wie viel Gutes. Es ist eine beim Jugendforum jetzt dabei, die gar nichts mit der Kirche zu tun hat. Über unsere Kinder dazugekommen und meine Tochter sagt immer, wenn ich so leben würde wie die eine, die geht nie in die Kirche. So toll. Und unsere Kinder sagen, wow, super. Das Herz, das den Herrn liebt, freut sich an allem Guten. Und ich muss sagen, ich habe Geschwister und Freunde, die mit mir das auch leben. Und ich brauche die, weil die helfen mir, darauf hinzuweisen. Ich brauche die anderen, um diesen Blick zu bekommen. Wisst ihr, wir haben in diesen Tagen, sprechen wir sehr von, wie geht's mir mit meinem Herrn? Und das ist super wichtig, ja, weil wir den Herrn brauchen. Aber es geht auch darum, wie wir mit anderen mitnehmen. Mit allen Menschen guten Willens, dass sie alle die Liebe des Vaterhauses erfahren. Und es gibt einen, zum Beispiel den Hermann, den kenne ich schon ewig fast, gefühlte Ewigkeit, ja. Also schon seit der Volksschule, ist auch ein Bruder in der Gemeinschaft und Priester, von dem ich sehr viel davon lernen darf. Hermann, danke mal, dass du da bist. Ihr habt ihn schon in der Predigt erlebt. Dann habe ich die Birgit Rohrmoser, die lebt in Altötting sogar, ja, auf Mission in Altötting, glaube ich. Gell? Birgit Rohrmoser, eine Schwester gottgeweihten Lebens in der Gemeinschaft Emanuel, die hat mir immer wieder Sachen erzählt, weil ich mir dachte, wow, ja, wenn wir gleich mal hinhören. Dann die Barbara. Die Barbara Kabers, Ehefrau von vielen Kindern. Wir zählen nicht immer so genau. Acht. Ich muss nämlich nachdenken jetzt. So. Sie helfen wir helfen uns gegenseitig zu sehen. Wo kommt der Herr uns entgegen? Und ich habe von dir, Barbara, gehört, da ist bei dir auch etwas passiert in dem letzten Jahr. Du bist schon lange auch in der Gemeinschaft, aber irgendwas Neues hat sich aufgetan in dem letzten Jahr. Was ist da los?
Es hat hier begonnen, am Forum vor einem Jahr. Ich hatte keine Vorstellung, dass der Herr mir eine neue Aufgabe geben sollte. Ich glaube nicht, dass ich darum gebeten habe. Ich war im Kinderforum engagiert den ganzen Tag und konnte das Forum eigentlich kaum verfolgen. Aber in der Nachtanbetung war in mir so ein Wort, ein biblisches Wort, das heißt Gastfreundschaft. Und auch Erinnerungen sind mir dann hochgekommen. In der Gemeinschaft Emanuel haben wir in manchen Jahren das ganze Jahr ein Thema gehabt in Vorträgen und Workshops. Und das war ein paar Jahre davor das Thema Gastfreundschaft. Vorigen Sommer hat die Flüchtlingsfrage erst begonnen, in den Medien präsent zu sein. Und in dieser Nachtanbetung hatte ich, glaube ich, jetzt, wenn ich es interpretieren kann, so einen ganz kleinen Anteil am Schmerz des Herrn über die nicht gelebte Gastfreundschaft in meiner Heimat. In dem Bezirk, aus dem ich komme in Österreich, das ist der Bezirk Liezen in der Steiermark. Ich wusste, dass es nur 17 Flüchtlinge gibt, die in diesem Bezirk aufgenommen worden waren, bis zum damaligen Zeitpunkt. Und ich konnte das ausgehend von diesem Moment in der Anbetung nicht so stehen lassen. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich etwas daran ändern konnte, dass das ein bisschen wenig ist. Aber ich habe dem Herrn ein kleines Ja gegeben, mich für Gastfreundschaft in meiner Heimat zur Verfügung zu stellen. Ich hatte so eine Idee, wie der Herr das meinen könnte. Ich dachte, ich schreibe vielleicht einen Zeitungsartikel oder gebe ein bisschen was in die Öffentlichkeit, setze auch meinen Namen drunter, das könnte ich wagen. Als ich nach Hause gekommen bin, ein paar Wochen später, eine große kirchliche Veranstaltung, und ich habe dort auf der Bühne durch Gebet und auch durch die Beichte gestärkt, dann den Mut gefasst und gesagt, hiermit gründe ich die Plattform Gastfreundschaft im Bezirk Liezen.
Du hast aber mit Flüchtlingen vorher gar nichts zu tun gehabt, oder?
Nein, und ich hatte keinen einzigen muslimischen Freund. Ich hätte auch nicht die Sehnsucht danach, einen zu haben. Ich hatte genug zu tun mit meiner Familie, mit Engagement in der Gemeinschaft, mit allem Möglichen in der Pfarre. Das war mir ganz, ganz fern. Ein Beruf habe ich auch, ja. Heute habe ich ganz, ganz viele muslimische Freunde. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen und ganz viel ist geschehen, ausgehend von der Plattform Gastfreundschaft, viele Veranstaltungen, aber vor allem eine ganz tiefe Beziehung zwischen mir und dunkelhäutigen Männern. Die Arabisch sprechen, ich kann auch schon ein paar Worte Arabisch, aber sie müssen mir immer sehr helfen, ich bin ihnen gegenüber immer sehr arm. Und ja, ich habe ihnen gesagt, als ich weggefahren bin, ich werde jetzt ein paar Tage nicht da sein. Und sie haben gesagt, nein, wie kannst du das tun, wir brauchen dich, wo fährst du denn hin? Ich habe gesagt, ja, nach Deutschland. Und ja, was machst du denn da? Ja, ich werde beten. Ich werde nach Altötting fahren und hier wird Maria verehrt. Dann haben sie gesagt, einer hat zu mir gesagt, bitte bete für mich. Er ist Chirurg und er leidet sehr darunter, dass er nicht arbeiten darf und seine Familie nicht in Österreich hat.
Wie hast du das, also vom Nichtwissen plötzlich eine Riesenschar von Flüchtlingen, wo du viele andere auch bittest, nämlich andere, die Gastfreundschaft bitten. Wie ist das gegangen? Vielleicht kannst du ein paar kurze...
Ja, ich habe dann einfach eine Veranstaltung ausgesandt über die Medien und übers Internet, das ist ja nicht so schwer. Das hieß, ich glaube, Vernetzungstreffen für und dann auch ein Willkommensfest für Flüchtlinge. Es war eine große Bereitschaft da. Nicht ich habe das getan. Mhm. Ich habe nur ein ganz kleines Ja gegeben. Und zu dem Abend, wo wir schauen wollten, wer könnte mithelfen, sind 100 Leute gekommen. Die haben mir ihre E-Mail-Adressen gegeben. Das war nur der Anfang. Es ist wirklich groß geworden und es sind inzwischen 7 Häuser entstanden in unserem Bezirk und 2 weitere wurden letzte Woche gegründet. Es ist einfach losgetreten worden. Ja? Ich habe mit ihnen gesprochen, mit den Flüchtlingen, was sie brauchen, denn ich weiß es ja nicht. Ich muss mit ihnen in Beziehung treten, mit jedem Einzelnen, um zu erfahren, was sie wirklich brauchen, anstatt ihnen irgendwie Tee und Zucker zu bringen. Ja? Und wir haben entdeckt, sie brauchen, dass wir ihnen Unterstützung geben im Asylverfahren. Lange habe ich immer auf diese Frage geantwortet, darauf habe ich keinen Einfluss. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und entdeckt, es gibt ein Recht, das jeder Asylwerber hat, eine Vertrauensperson zu dieser Einvernahme mitzunehmen. Inzwischen organisieren wir, dass niemand dorthin alleine geht, dass es immer eine Person gibt, die mit dem Auto mitfährt, dorthin begleitet und still im Raum anwesend ist, um einfach auch zu gewährleisten, dass auch Zeugin zu sein, ob Europa die Menschen empfängt.
Danke, Barbara. Ich muss sagen, dass für uns Geschwister in Österreich das Zeugnis und dein kleines Ja und die vielen kleinen Ja, die gefolgt sind, aber es war ja dann der Herr, der gezogen hat, für uns ganz ermutigend war, vor allem für die vielen Menschen guten Willens. Wir waren oft ein bisschen zurückgezogen, aber es hat so viele andere gegeben, die geholfen haben. Und es ist für viele von uns erst der Anfang der Geschichte und ich glaube, für viele von uns in Europa wird der Herr uns noch vielfach in diesen Dienst rufen. Danke mal, Barbara. Hermann, ein bisschen in den Schatten. du bist Priester in der Gemeinschaft Emanuel, in der Diözese. Man sagt so, Verwalter der heiligen Geheimnisse, der Geheimnisse des Herrn. Und gerade du warst es, der mir viel entdecken hat lassen und uns entdecken hat lassen, dass der Herr wartet. Was sind für dich so die Lernprozesse gewesen, die du selber so entdeckt hast, durchgemacht hast?
Lernprozesse in vielen Lebensbereichen. Ich kann jetzt eigentlich nur etwas herauspicken, ja. Aber im Prinzip genau das, was bei Johannes 21 steht. Man kommt an am Ufer, fischt herum, bemüht sich die ganze Nacht und man hat eigentlich kaum etwas im Netz. Und dann auf ein Wort hin, schau, geh mal dort. Probier das unkonventionell und plötzlich entdeckt man, der Herr ist da. Er wartet uns am Ufer und man ist total überrascht in einem gesellschaftlichen Bereich, wo man ihn so nicht vermutet. Ich bin hineingewachsen in dem Bereich, sagen wir, der zeitgenössischen Kultur durch Interesse, Neugierde, durch Freundschaft mit Künstlern, auch durch mein Studium. Und das ist ein Feld
geworden. Studium, das heißt, du hast
Studium Kunstgeschichte auch dazu, ja. Und das ist ein Feld geworden, wo ich immer wieder neu staune, weil durch die Menschen, die zeitgenössisch Kultur produzieren und in diesem unglaublich riesigen Feld beschäftigt sind, ich Dinge entdecke und sagen muss, wow, da werden menschliche Fragen verhandelt und überhaupt alle Fragen, die es zwischen Himmel und Erde gibt, in einer Intensität und in einer Berührung, die einfach staunenswert ist, wo ich oft, so wie diese Freestyle aus Berlin sagen muss, wow, das ist heiliger Boden. Mir ging es manchmal so in einer Galerie, bei einer Ausstellung, die jetzt überhaupt nicht fromme Kunst zeigt, denke ich mir, wow, hier wirkt doch Gottes Geist. Das war für mich so oft so ein intensiver Moment, als ob ich bei der Anbetung wäre, stimuliert, weil ich merke, hier ist Gottes Geist auch gegenwärtig. In anderer Weise, oft schockierend, auch provozierend, das gehört alles dazu. Und von außen betrachtet ist dieser Bereich der zeitgenössischen Kultur für viele, wahrscheinlich auch von euch, mit Angst besetzt. Man hört von den Skandalen, man wundert sich, was da alles abgeht, ärgert sich. Man hört natürlich immer nur diese Spitzen, auch ob es um Theater geht oder bildende Kunst, und meint dann, das ist so ein Bereich, wo der Herr überhaupt nicht mitmischt. Das ist so der Geist dieser Welt, der sich das selbst produziert und was nur um Eitelkeit und was weiß ich was geht, mag auch sein. Die zeitgenössische Kultur ist ein Umschlagplatz vieler Geister, aber auch des Heiligen Geistes. Natürlich ist die Unterscheidung immer gefragt. Man muss nicht alles reinsaugen. Man kann auch auf Distanz gehen und sagen, das muss ich nicht haben. Aber meine Entdeckung, das ist, glaube ich, der Sinn des heutigen Vormittags hier, zu sagen, die Neugierde, und der Herr ruft uns, manchmal genau hinzuschauen. Ich war vor ein paar Tagen jetzt in Venedig bei der Biennale und bin dann von Pavillon zu Pavillon gehirscht. Weiß nicht, wer sich das schon mal gegeben hat. Die Kunstbiennale in Venedig ist wirklich toll. Man ist komplett erschlagen zum Schluss. Aber ich saug das auf und dann denke ich mir, Wahnsinn, im Arsenal, das ist diese alte Industrieanlage, diese vielen Positionen von Kunst und dahinter Menschen, die unser Menschsein reflektieren, aber in so einer intensiven und erstaunlich interessanten Weise. Also mir zollt das wirklich immer neuen Respekt. Ich möchte diese Frage, vielleicht jetzt auf einen anderen Schwenk bringen. In Graz hat sich in unserer Nachbarschaft der Kirche eine Institution niedergelassen, die nennt sich Tatjana die Kunsthure. Das ist eine Psychotherapeutin, die ein ehemaliges Nachtlokal gemietet hat, eine sehr große Liegenschaft mit einem großen Keller und im Gastronomiebereich. Und die lädt ein, alle, die dort irgendetwas machen wollen. Also gibt es Leute, die Vernissage dort machen, die Konzert machen, die eine Party schmeißen, die Diskussionen dort veranstalten oder freie Sessions, die Kunsttoure. Ich habe mit ihr ein Gespräch gehabt in diesem neuen Lokal und ich war sowas von berührt zu sehen. Sie sagt, schau, Pfarrer Hermann, ich bin Tatjana. Ich habe eine Praxis, 2 Häuser am Land. Und warum mache ich das? Sie sagt, ich interessiere mich für die Menschen. Ich möchte hier alle zusammenbringen. Und da ist ein Senior, der seine Aquarellmalerei ausstellt. Und das sind die Banks, die ein anarchistisches Konzert abfeuern dort. Alle zusammen, da sagt sie, aber schau mal, wenn wir die zusammenbringen, da gibt's Energien zwischen uns Menschen, so was Schönes, ich staune immer über den Menschen. Sagt sie mir, in die Kirche gehe ich nicht, ich bin zwar orthodox, sagt sie, aber das ist mir irgendwie fremd geworden. Aber schön, dass du da bist, Herr Pfarrer. Und ich denke mir, Tatjana, ich werde innerlich ganz weich sagen, das ist ja ein heiliger Ort hier, wo Menschen einander finden. Es ist der Herr. Das war für mich so ein, wieder mal so ein Erlebnis, denke ich mir eigentlich, das will ich auch in der Kirche. Bin ich gleich ein bisschen eifersüchtig geworden auf die Tatjana, die Kunsttoure. Und denke ich mir, diese Neugierde, den Menschen begegnen zu wollen, zu sagen, wow, da ist doch der Herr anwesend in so unterschiedlichen Gesichtern. Super.
Du hast noch von einer Geschichte erzählt, wo du, ihr habt so ein Haus, wo ihr Gottesdienste feiert für Sterbende oder wie?
Ja, das ist ein wieder ein bisschen anderer Bereich, auch in unserem Pfarrgebiet, das ja sehr, sagen wir, sozial sehr herausgefordert ist, Menschen auch mit großer Not, die sich dort eben niederlassen. Und da ist ein Haus, wo Menschen wieder Wohnung bekommen, die überall rausgefallen sind. Die meisten alkoholkrank oder aus einem psychisch erkrankt. Und ich habe begonnen, schon vor vielen Jahren dort auch als Priester eben hinzugehen und einzelne Leute zu besuchen, auch Adventkränze dort zu sehen und so ein paar Anlässe. Und die erste Entdeckung, die mich wahnsinnig demütig gemacht hat, in diesem Haus, das von Caritas eben teilweise betreut wird, es war mein Cousin auch dort. Ich habe über 40 Cousinen und Cousins, eine riesige Familie. Ich kannte ihn nur so von Weitem eigentlich. Und jetzt ist er einer von den Alkoholkranken, die dort auch so Last Chance auch seine Wohnung hat. Und denke ich mir, oh, Hermann, wir sind ja ungefähr gleich alt. Eigentlich von ähnlichen Familien kommen. Was habe ich für ein Glück gehabt? Das Suchtpotenzial trage ich auch in mir, mindestens das gleiche wie er. Aber was habe ich für einen Segen gehabt, dass Menschen und Umstände mich so geleitet haben? Und er kämpft jetzt, ist ein tüchtiger Handwerker, aber durch das Saufen alles immer wieder verloren und seine Beziehungen kaputt. Denke ich mir, schau, das ist ja mein Haus. Da bin ich ja ich genauso durch meinen Cousin da. Und dann dort ist eine Frau, Die eigentliche Missionarin ist eine alte Dame dort, die Frau Ahorner, die überhaupt nichts gleich schaut, die verrunzelt, alt, gebückt, jetzt kann sie nicht mehr gehen, die hat aber immer für dieses Haus gebetet und zu mir gesagt, Herr Pfarrer, darfst nicht böse denken über die Menschen, die haben ein gutes Herz. Dort haben sie immer gesagt, diese Kerzenlutscherin, gell, die Kirchenhex da, gell, und sie hat nie ein schlechtes Wort über die Menschen in ihrem Haus. Und jetzt, Achtung jetzt, sie wohnt weiterhin mit der kleinen Zimmer dort in diesem eigenartig wunderbaren Haus. Jetzt muss sie gefüttert werden, weil sie Parkinson hat. Und die Männer, Alkoholkranke, unterschiedlichste Typen, sitzen sich zu ihr hin und füttern sie in diesem Haus. In dem Haus wohnt auch eine Frau, die aus Deutschland kam, schon vor vielen Jahren, Journalistin war, auch bei einer größeren Fernsehanstalt, hochbegabte Frau, sehr intelligent, und ist auch dort verheiratet mit ihrem Mann dort und schwer alkoholkrank und auch krebskrank jetzt. Und diese Karin ist immer näher zu unserer Kirche gekommen auch und hat sich dann engagiert und ist Lektorin geworden. Dann habe ich gesagt, bitte doch nicht die Karin, gell? Sie hat dann auch übertrieben, also so theatralisch vorgelesen hat, gell? Ich habe gesagt, Moment, das ist jetzt für uns zu lernen, sie zu empfangen. Und diese Karin dort im Haus, da ist jemand gestorben aus dem Haus, dann haben die Bewohner des Hauses eine Messe für den Verstorbenen organisiert im Hof, Zelt aufgestellt. Und dann sitzen circa 40 Personen, die sonst keinen Schritt in die Kirche machen oder nur einige von ihnen und sind ganz aufmerksam bei der Messe. Hören zu, haben ein Buffet gerichtet dann und die Karin hat eine Rede geschrieben dann, eine, wie sagt man, so einen Nachruf auf den Verstorbenen. Mit einem Respekt vor diesem Kollegen aus dem Haus, der dort verstorben ist. Und das war so schön. Und die Anteilnahme der Menschen dort, denke ich mir, Wahnsinn, was können wir alles lernen? Der Herr ist da. Für mich, dieses Haus ist ein heiliger Boden, die war immer neu beschenkt.
Danke vielmals. Danke, Hermann. Birgit, dein heiliger Boden ist die Arbeitswelt. Wie schaut dein heiliger Boden aus? Was machst du da?
Ja, also ich bin Erzieherin seit 20 Jahren und habe einen, du hast das so schön, heiligen Boden genannt. Ich nenne es Ort der Barmherzigkeit, wo ich selber die Barmherzigkeit Gottes geben darf, aber ganz stark auch immer wieder erfahren darf. Es ist eine nicht kirchliche Einrichtung, in der ich seit 8 Jahren bin und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, also es ist eine heilpädagogische Tagesstätte. Die Kinder, die dorthin kommen, im Alter zwischen 9 und 12 Jahren, wirklich aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen, oft übers Jugendamt gekommen, weil sie aus der Schule rausgeflogen sind wegen Aggressivität oder nicht tragbar. Die meisten waren in der Psychiatrie mehrere Monate. Also wirklich so, dass wir dann eingeladen sind, wirklich mit diesen Kindern und mit den Eltern zu arbeiten, um irgendwie ein normales Leben für diese Familien möglich zu machen. Und ja, am Anfang war es sehr, sehr schwierig für mich. Ich sag mal, allein das Mittagessen mit diesen neuen Kindern, was da es für Themen gab. Eigentlich nur, wer hat wen zusammengeschlagen? Was habe ich gestern Abend wieder für Videos geschaut und für Filme ab 16 oder 18? Computerspiele, wo mir dann klar war, die haben sie wirklich gespielt. Also die würde ich nicht spielen oder anschauen. Das ist mir zu hart. Und so dieses ganze Miteinander eigentlich, ja, ich kann wirklich sagen, dass die Kinder irgendwie versucht haben, eigentlich nur den anderen kaputt zu machen. Wenn ich den anderen sozusagen niedrig mache, dann stehe ich besser da. Wenn ich den anderen irgendwie klein halte. Das war für mich natürlich sehr schwer zu ertragen und haben gesagt, heilpädagogische Tagesstätte. Es ist so ein fachlicher Begriff, aber heilen kann nur der Herr. Wie kann ich, ja, Gott hier hinbringen? Da sind wir bei diesem Gott hier hinbringen. Es ist eine nicht kirchliche Einrichtung, also ich konnte nicht offiziell mit den Kindern über Gott sprechen. Ich darf schon mit Kreuz und so in die Arbeit gehen. Es ist sichtbar, aber ich konnte nicht sozusagen offensiv vom Glauben sprechen. Habe aber irgendwie gemerkt, einfach nur für die Kinder zu beten und zwar ganz konkret, welches ist die Not von diesem Kind? Oder bei einigen habe ich wirklich gemerkt, wir kommen nicht dran. Das war so eine Beziehungskälte, so ein kalter Blick in den Augen, das habe ich noch nie erlebt. Da habe ich gedacht, da ist mehr als nur auf die Familie. Die war eigentlich so ganz okay und hat sich Mühe gegeben. Als ich dann erfahren habe, im Hintergrund sind irgendwo okkulte Praktiken in der Großfamilie, wo ich dann wirklich ganz bewusst auch das dem Herrn anvertraut habe. Aber ich gemerkt habe, nicht von oben herab, ich weiß jetzt, wo der Weg ist oder ich zeig's euch oder na gut, fachlich bin ich natürlich, muss ich den Kindern den Weg weisen. Aber wo ich gemerkt habe, nicht dies von oben herab, sondern ja, in ihnen ist Christus und damit sind sie mir Brüder und Schwestern. Das sind Brüder und Schwestern, in denen der Herr leidet. Und die Barmherzigkeit ist für uns in der Gemeinschaft ja das ganz große Thema jetzt auch für Papst Franziskus. Und er wirklich sagt, er hat es in seinem Verkündigungsschreiben, dieses Jahr der Barmherzigkeit, in den Wunden der Welt begegnen wir den Wunden Jesu. In diesen Wunden der Kinder begegne ich Jesus. Und wenn ich sie tröste, dann darf ich Jesus trösten. Ich mache es jetzt natürlich nicht zweckentfremdet, ich will Jesus trösten, sondern tröste sie. Es sind wirklich diese Kinder. Und das ist aber auch nicht leicht. Also wie gesagt, wenn ich vorher geschildert habe, der Ton hat sich wirklich verändert. Und es ist für mich wirklich ein Wunder und ein Staunen, wie sie liebevoll miteinander umgehen können, mit uns umgehen können. Das ist wirklich aus diesem Respekt für die Person, wo ich gesagt habe, der andere muss nicht dein Freund sein. Aber du musst respektvoll mit ihm umgehen. Diese Worte möchte ich hier nicht. So gehst du nicht mit ihm um. Das war wirklich eine harte Arbeit. Auch so gehst du nicht mit mir um. Gut, es kommt immer wieder vor, dass sie uns beleidigen, provozieren, beschimpfen, auch schlagen. So manchmal blaue Flecke, die gibt's dann schon. Und in solchen Momenten merke ich, ja, da ist es nicht einfach mit der Barmherzigkeit. Also manchmal sage ich dann nur, Gott, ich kann jetzt nicht barmherzig sein, sei du es. Oder ich merke, dass ich da wirklich nicht nur aufgerufen bin, die Barmherzigkeit zu leben, sondern täglich umzukehren. In manchen Momenten merke ich dann wirklich, so, dir zahle ich es noch heim. Also so, wie du jetzt mit mir umgehst, das geht nicht. Und dann in der ersten Erschöpfung und Wut und dann, ja, das werde ich dir noch heimzahlen. Und dann, na, so würde Jesus jetzt nicht reagieren. Wie bin ich wirklich gerufen, in ihm Jesus zu sehen, in diesen Wunden. Sie tun es ja nicht mir an, sondern das sind ihre Verletzungen, die sie haben. Also wirklich da diese Barmherzigkeit zu geben. Und gleichzeitig habe ich eine ganz interessante Erfahrung in diesen letzten Jahren gemacht, dass ich irgendwie persönlich neu einen Weg der Barmherzigkeit mit Gott gegangen bin. Also den gehe ich ja schon lange, seit über 20 Jahren. Aber gerade in den letzten Jahren, in denen ich in dieser Einrichtung bin, habe ich persönlich nochmal so Dinge erfahren, meine Armut, wie ich selber bin, zu akzeptieren. Da meine Ohnmacht, meine Hilflosigkeit, schwer das auszuhalten, mich selber. Und ich gemerkt habe, auch je tiefer ich diese Barmherzigkeit für mich selber in Anspruch nehme, desto mehr kann ich sie auch geben. Also, dass ich selber sie immer wieder zulassen darf und muss, sozusagen nicht von oben und ich weiß alles und hab's in der Hand. Oder wirklich auch je verletzlicher ich mache, sozusagen gegenüber diesen Kindern, weil sie selber sind es. Und interessanterweise, desto weicher werden sie oder desto, ich möchte fast sagen, liebevoller. Und dass es dann wirklich auch ein Geschenk ist, zu sehen, mit welchem Mut und mit welcher Kraft die Kinder oft ihr Schicksal so meistern, dass sie Hoffnung gewinnen, dass sie Mut gewinnen. Das gibt mir, also da bin ich vielleicht echt beeindruckt, das gibt mir einfach Mut und Hoffnung und eine ganz große Kraft und Freude.
Vielen Dank, Birgit. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt da in einem Moment noch einmal etwas wahrgenommen von dieser Herausforderung der Barmherzigkeit. Es ist ja Papst Franziskus, der sagt, wahrscheinlich gehört es zu dem Schwierigsten in unser Leben, seine Barmherzigkeit, er sagt es nochmal, seine Zärtlichkeit für uns zu akzeptieren. Das ist erstaunlich, oder? Wenn der Herr so zärtlich ist mit uns, so liebevoll, so barmherzig, warum ist es so schwer, es für uns zu akzeptieren? Ihr kennt vielleicht einen der Briefe, die der Papst an Gefangene geschrieben hat. Einen Brief, der nach Argentinien ging, der dann veröffentlicht wurde. Da schreibt er einen Gefangenen, dass ihn das so bewegt, dass er dort im Gefängnis ist, aber dass es vor ihm so bewegt, sagt der Papst, dass er nicht im Gefängnis ist, so ähnlich wie Hermann das angesprochen hat, mit dem Suchtpotenzial. Und es bewegt ihn so, dass er, da jetzt sogar Papst ist und du, dieser scheinbar ein Freund, im Gefängnis ist. Und er sagt, vielmehr hätte ich es verdient, dort zu sein. Man könnte sagen, nett, schön demütig und fromm. Es ist die Wahrheit. Die Schwierigkeit, die Barmherzigkeit für uns anzunehmen, ist oft, dass wir selber diese Armut akzeptieren, die wir selber haben. Wie sehr Sünder wir selber sind. Der einzige Unterschied, und das, welch ein Glück, welch ein Privileg, und wir wissen nicht warum, dass wir seine Barmherzigkeit erfahren haben. Deswegen können wir nicht anders, als sie mit anderen zu teilen. Und es gibt für mich einen ganz unglaublichen Moment, als er dann unterschreibt bei diesem Brief, schreibt er Jorge, in Klammer Franziskus, Klammer zu. Zuallererst sind wir Bruder, Schwester für die Menschen. Dann bin ich auch noch Papst. Zuerst bin ich ein Bruder und eine Schwester, weil der Herr die ganze Welt, ich wiederhole es nochmal, so werde nicht müde, das wiederholen, wie auch der Papst ist, die ganze Welt ist berufen zu der Familie Gottes. Wie tragisch wäre es, wenn der Herr zu uns sagen würde, die da draußen waren gerecht, die sind gerecht, und ihr? Der Sünder, der hinten steht und sagt, ich bin es nicht wert, und der Herr sagt zu ihm, du bist gerecht, und der Pharisäer, der vorne sitzt, danke, dass ich nicht so bin wie die da draußen. Wir beten täglich, gehen zur Messe, machen alles schön. Und der Herr sagt zu dem, der nicht würdig ist, vorzutreten, das ist der Gerechte. Die Schwierigkeit, die an uns oft liegt, ist, weil wir selber oft glauben, dass wir besser sind als die anderen. Wie groß die Barmherzigkeit für uns ist. Ich möchte noch einmal zusammenfassen mit einem Bild, wie der Papst Franziskus, ihr werdet heute mit Papst Franziskus beglückt, aber er drängt so, und ich glaube, wir müssen in dieses Drängen, dürfen dieses Drängen des Papstes mit einsteigen. Er sagt, um was geht's jetzt für die Kirche als Gesamtes? Und er sagt, wir brauchen eine neue Mystik, eine neue Innerlichkeit. Und wir denken, super, wir sind eh innerlich, passt schon. Und dann sagt er, um was geht's? Diese Verbundenheit mit dem Herrn. Und dann nennt er drei Bilder. Das erste Bild und sagt, es ist wie, als würden wir uns in diese so etwas chaotische Menge hineinmischen. Die chaotische Menge meint er die Gesellschaft, die etwas unordentlich ist. Das könnten unsere Familien sein, also bei uns ist zumindest ziemlich auch unordentlich. Das ist alles unsere Welten, die uns umgeben, das ist nicht schön gefügt, auch wenn wir glauben, wir können das aber von außen machen. Wir mischen uns in diese Welt hinein. Und wie, sagt er, da gibt es Worte im Evangelii Gaudium, die es so nie noch in apostolischen Schreiben gegeben hat. Das schreibt er durch Anlehnen, durch Berühren, durch Umarmen, durch Begleiten. Ganz menschliche Dinge, zärtliche Dinge. Und dann verwendet er das zweite Bild und sagt, und so werden wir eine solidarische Karawane. Interessanter Begriff. Solidarische Karawane. Das heißt, wir sind Menschen, die miteinander unterwegs sind, weil wir solidarisch sind miteinander. Menschen guten Willens. Und dann kommt's. Und dann verwendet er das dritte Bild und sagt, und daraus wird eine heilige Wallfahrt. Eine heilige Wallfahrt. Also wir haben noch das Bild jetzt, ja, der Tabor, und wir gehen in die Niederungen des Staubes. Es ist nicht fertig, das Bild. Der Papst sagt, die Niederungen des Staubes wird die heilige Wallfahrt. Weil auf diesem Weg der Zärtlichkeit, der Berührungen, der Umarmungen, des Mitnehmens wird der Herr sich zeigen. Wird der Herr sich offenbaren. Oft durch das Gute, aber auch wie ein Freund, der seit jahrelang Atheist ist, plötzlich sagt, ich merke es, es ist er, es ist der Vater. Die heilige Wallfahrt ist nicht nur nach Altötting, sondern die heilige Wallfahrt sind so manche Niederungen, aber vielleicht muss man nicht Niederungen sagen.
unsere Familien, unsere Angehörigen. Ich würde vorschlagen, dass wir in diese Mission, in der wir hinausgehen, in diese heilige Wallfahrt, eines, wovon wir so viel gehört haben, gleich, ich habe beim ersten Vortrag schon, eines wirklich umsetzen, dass wir danken für diese Welt, für meine Freunde, wie sie auch immer sind, und danke, Herr, für sie, für ihr Gutes, für ihr Leben. Und die mich herausfordern, danke, dass du sie mir gegeben hast. Danke. Wenn ihr die Bilder seht, nicht nur vom Papst Franziskus, wenn er das Gefängnis besucht, es gibt keine Bilder, die so viel Freude zeigen, wie in den Gefängnissen. Die, die am meisten Barmherzigkeit erfahren, sagt der Herr immer, das sind die, die sich am meisten freuen. Und wie viel Freude wird es auf der Wallfahrt geben? Nicht nur Staub. Ja, Kreuz, aber Freude. Weil wir uns so freuen werden, wie diese Welt von Gott geliebt ist. Also wir brauchen nur eines anfangen. Dem Nachbarn oder Freund, oder sind wir auf Urlaub oder bei der Arbeit, dann sagen, der uns vielleicht auf die Nerven geht oder der uns besonders fern vorkommt. Danke, Herr, für diesen Menschen. Danke, dass du in ihn lebst, dass du durch ihn sprechen wirst zu mir. Danke, dass ich meine Liebe zu ihm zeigen kann. Danke für diese Welt. Dafür dankt Jesus auch beim Vater, dass er diesen Kleinen die Liebe des Herrn offenbart. Also, wir sind miteinander unterwegs. Wir nehmen alle mit und danken den Herrn für diese Welt, in die er uns hineingestellt hat. Danke euch.